Ich lese noch den weiteren Teil des Textes über Maria. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo hast du ihn hingelegt, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und euren Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt hatte. Ich möchte gern mit euch beten. Ja, Vater, danke, dass du deinen Sohn für uns geschickt hast, dass Jesus für uns so leiden musste und dass du so ein großes Opfer nur für uns gegeben hast. Und dass wir heute ganz bewusst das wieder in uns aufrufen dürfen, dass wir das ganz bewusst feiern dürfen. Nicht nur heute, auch jeden anderen Tag, aber heute ganz bewusst. Lass uns fröhlich sein. Lass uns dich danken, dich preisen und loben. Danke, dass du immer für uns da bist, dass du uns so annimmst, wie wir sind. Und schenke uns jetzt offene Ohren und Herzen für dein Wort. Amen.
Der Herr ist auferstanden. Amen. Geht's euch heute Morgen österlich? Was heißt denn eigentlich, muss ich gerade überlegen, österlich gehen? Wie geht's einem damit? Wenn wir die ersten Osterberichte hören, wie eben ein Teil davon, dann merken wir, die ersten Osterzeugen waren irgendwie noch nicht so richtig österlich drauf. Die wussten noch nicht so richtig, damit umzugehen. Nun leben wir ja 2000 Jahre später. Wir kennen die Ostergeschichten, wir kennen die Botschaft der Auferstehung. Und es ist nichts Überraschendes für uns, nichts Neues. Und doch frage ich mich jeden Ostern neu, jedes Osterfest neu wieder, was heißt denn das jetzt für mich eigentlich? Und wo durchdringt Ostern meine Existenz? Wo durchdringt Ostern uns als Gemeinde und diese ganze Welt? Mein kleiner Versuch, Ostern österlich werden zu lassen, ist zum Beispiel hier. Ich habe das ja am Freitag gesagt. Nach der Zeit der Trauer kommt die Zeit der Freude. Und deshalb lohnt es sich immer, sich Ostern freundlich anzuziehen. So was Festliches, Fröhliches. Einige kamen eben extra auf mich zu und sagten, guck mal, Dirk, wie wunderbar, dass ihr das so aufgenommen habt. Nichtsdestotrotz, Ostern bleibt immer irgendwie auch ein Geheimnis und bleibt manchmal etwas Herausforderndes und bleibt manchmal etwas, wo man vielleicht gar nicht so ganz weiß, wie soll ich damit umgehen. Das ist nun allerdings nicht nur unsere Frage. Mit diesen Fragen hat sich schon die frühe Christenheit auseinandersetzen müssen. Die erste Zeit von Ostern und nach Ostern. Und auch in der ersten Christenheit ist Ostern und die Auferstehung längst nicht gesetzte Sache. Längst nicht alles irgendwie klar, längst nicht alles irgendwie fest. Auch innerhalb der ersten Gemeinden müsste um diese Frage gerungen werden und mussten Menschen sich darauf irgendwie einstellen und einen Weg dahin finden, das zu verstehen. Als ich mich heute Morgen fertig machte, mache ich so im Bad manchmal einfach so Nachrichten an oder Radio an und dann höre ich so ein bisschen. Und dann kam der Anfang heute Morgen im Deutschlandfunk, da kommt immer so eine Religionssendung. Da geht es heute natürlich um Ostern, um Auferstehung. Ich habe nur die ersten drei Sätze gehört, aber da sagte der Moderator, ja, Ostern, ob er nun wirklich auferstanden ist oder nicht, das ist ja nicht ganz so wichtig. Aber wir können ja entdecken, dass da Menschen sind, die sehen in Jesus, dass er das Gleiche erlitten hat wie wir. Ich habe den Rest der Sendung nicht gehört, musste ich jetzt auch nicht mehr, wollte ich mir jetzt auch nicht antun. Da denke ich, lieber Moderator, das Eigentliche von Ostern hast du nicht verstanden. Das Wesentliche ist bei dir noch nicht angekommen. Ostern ist mehr als, ja, da ist einer, der erleidet das Gleiche wie wir, also an Karfreitag, und dann gibt's einen neuen Hoffnung und einen neuen Start. Ostern hat durchdringt mehr, und dafür kämpft Paulus auch in der Gemeinde in Korinth. Im 15. Kapitel, das ist das große Auferstehungskapitel, allerdings sehr nüchtern. Da ist jetzt noch nicht so von Halleluja und roten Pullovern oder so, sondern Paulus muss sich mit seiner Gemeinde auseinandersetzen und denkerisch und theologisch tut er das. Da kommt jetzt noch nicht so ganz viel die Begeisterung rüber, aber vielleicht können wir dann einfach noch mal hinhören. Da schreibt Paulus unter anderem: Wenn der Glaube an Christus uns nur für wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, also für jetzt, für hier und heute, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Tatsächlich aber ist Christus als erster von den Toten auferstanden. Eigentlich wollte ich das doch hier auch anzeigen. So. Tatsächlich aber ist Christus als erster von den Toten auferstanden. Der Tod ist durch die Schuld eines einzigen Menschen, nämlich Christus, Der Tod ist durch die Schuld eines einzigen Menschen, nämlich Adam, in die Welt gekommen. Ebenso kommt auch durch einen einzigen, nämlich Christus, die Auferstehung. Wir alle sind Nachkommen Adams und müssen alle sterben. Doch alle, die Christus nachfolgen, werden durch ihn zu neuem Leben auferweckt. Und die Auferstehung geht in einer bestimmten Reihenfolge vor sich. Als erster ist Christus auferstanden. Wenn er wiederkommt, werden alle auferstehen, die zu ihm gehören. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Denn wie es in den Psalmen heißt, wird Christus so lange herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unterworfen hat. Und als letzten Feind wird er den Tod vernichten. Denn es heißt, alles hat ihm Gott unterworfen. Wenn aber zuletzt Christus der Herr über alles ist, dann wird er als der Sohn Gottes sich seinem Vater unterordnen. der ihm diesen Sieg geschenkt hat. So wird Gott über alles der Herr sein. Nüchtern, fast wie in einem Aufsatz, erstens, zweitens, drittens, versucht Paulus hier diesem Ostergeheimnis und vor allen Dingen dem, was daraus folgt, für uns, für diese Welt und für alles, was diese Zeit ausmacht, versucht Paulus diesem Ostergeheimnis nachzuspüren und es seiner Gemeinde in Korinth damals nahezubringen. Eine so gewaltige Botschaft, so nüchtern präsentiert. Und doch ist es, als wollte er, vielleicht könnte man es beschreiben, uns mitnehmen bei einer Wanderung auf einen hohen Berg. Und von dort eröffnet sich eine weite, beeindruckende Perspektive. Ein großartiges Panorama erhabener Gipfel, die alle zum Heilsweg Gottes gehören. Und der erste große Gipfel zum Greifen nahe, der hohe Gipfel mit dem Namen Ostern, die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und dahinter eben eine ganze weitere Kette von Bergen, die Wiederkunft Christi am Ende der Zeit, die Auferstehung aller Toten, das Ende der Welt, das Gericht Gottes, die Vernichtung aller Mächte, der endgültige Sieg über den Satan, alles in einem Blick. Ihr Lieben, eben mehr als, es ist nicht so entscheidend, ob Christus da wirklich auferstanden ist. Wir haben ein Bild vor Augen, dass es immer Hoffnung gibt. Das ist kümmerlich wenig. Paulus malt hier ein riesiges Bild davon, dass dieses Fest oder dieses Ereignis alles, die Welt von Grund auf erschüttert und auf den Weg des Neuen bringt. In einem ganz alten Osterlied aus dem 12. Jahrhundert heißt es etwa, und wär er nicht erstanden, dann läg die Welt in Banden. Und wär er nicht erstanden, dann läg die Welt in Banden. Darum geht's. Auch darum, dass ich eine Hoffnung habe. Auch darum, dass ich erfasst habe. Aber es geht um viel, viel mehr. Um Grundsätzliches. Mit der Auferstehung Christi hat ein neues Zeitalter begonnen. Gottes Zukunft hat angefangen. Und schauen wir noch einen Moment erst einmal auf die Mitte dieses Panoramas, die Auferstehung Jesu. Wäre Christus nicht auferstanden, so beginnt Paulus diesen Abschnitt. Also ein Gedankenexperiment. Weil es in Korinth nicht außerhalb, sondern innerhalb der Gemeinde Leute gibt, die genau das sagen, was unser Moderator von heute Morgen gesagt hat. Ob er auferstanden ist oder nicht, ist nicht, also leiblich auferstanden, ist nicht so wichtig. Irgendwie hat sich die Zeit verändert, aber das andere ist nicht entscheidend. Und Paulus nimmt dieses Gedankenexperiment auf. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, sagt er, dann hätte unser Glaube keinen belastbaren Grund. Dann könnten wir nicht sicher gehen und sicher sein und eine Sicherheit für Zeit und Ewigkeit haben. Unsere Glaubenshoffnung wäre eine Illusion. Ihr wisst ja, was Illusion ist, nicht? Da macht man was, macht ein Künstler was vor oder da ist ein Gedankenbild, das fantastisch aussieht, aber es steckt nichts dahinter. Nichts Belastbares, nichts, auf das man sich im Leben und im Sterben verlassen könnte. Wäre Christus nicht auferstanden, dann wäre unser Gottesdienst heute Morgen und alle anderen christlichen Gottesdienste Selbstbetrug. Und dann könnte ich jetzt eigentlich hier einpacken und sagen, macht doch, was ihr wollt. Paulus will und kann auch die Auferstehung nicht beweisen, selbst wenn es manche guten Gründe dafür gibt. Aber er will sie bezeugen und den Korinthern ins Herz und uns auch schreiben. Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden. Das gilt für heute und für alle Zeiten. In nüchternen Worten bei Paulus hier, und doch spürt man etwas von dieser Kraft und von dieser, also, dass Paulus da selber zutiefst durchdrungen ist. Und die Dankbarkeit in diesem Satz, er ist auferstanden. Was an Ostern geschah, sprengt alle Vorstellungen. Er kann es nicht für sich behalten. Hoffnung und Leben hängen daran. Und Jesus ist, so sagt es Paulus dann, als Erster auferstanden. Also im Luthertext heißt es als Erstling. Er ist also der als Erstes das deutlich macht, was grundsätzlich gilt. Er ist quasi ein Wegbereiter. Und wer hätte das gedacht, als man ihn verspottete und wie einen Verbrecher kreuzigte? Die, die damals dabei waren, hielten ihn für einen Scharlatan. Doch am Ostermorgen hat Gott das andere gezeigt. Jesus ist nicht Scharlatan, sondern er ist mein Sohn. Und ich stehe zu ihm und bleibe bei ihm und erwecke ihn in das neue Leben hinein. Und mit diesem Leben, neuen Leben in ihm, ist das neue Leben dieser Welt garantiert. Jesaja im Alten Testament sagt ja, er ist der Allerverachtetste. Das ist Karfreitag. Und Jesus und Gott selber sagt, nein, er ist der Erste, der Anfang alles Neuen. Neudeutsch sagen wir, er ist der Prototyp. Alle Autoliebhaber oder sonstigen Technikliebhaber wissen, was ein Prototyp ist. Das ist das Erste, was man fertiggestellt hat und dann vielleicht auf irgendeiner Messe präsentiert und sagt, so sieht jetzt das Neue aus. Und ihr könnt jetzt kommen und es bestellen und ihr werdet alle sowas kriegen und bekommen. Am Prototyp kann man sehen, was folgen wird, wie alles andere werden soll. So ist Jesus, der Prototyp einer neuen Generation göttlichen Lebens. Also wenn wir wissen wollen, wie das neue Leben aussieht, dann schauen wir auf Jesus und vor allen Dingen auf den Auferstandenen. Auf seine Beziehung zu Gott, zu seinem Vater, auf seine Beziehung zu seinen Nachfolgern, die er gerufen hat. Und zu denen gehören wir. Das ist das zweite große Wunder, das Ostern bedeutet, dass wir dazugehören. Paulus verweist ja hier in seinem Nachdenken über Ostern auf Adam und sagt das, was so tiefe Glaubensüberzeugung war, auch für uns ist. Diese Menschheit war nicht zum Tod bestimmt, aber durch Adam und können hinzufügen durch Eva, durch Adam als den Urmenschen, den Urtypen des Menschen, ist durch seinen Ungehorsam der Tod in diese Menschheit eingezogen. Und seitdem sind alle seine Nachkommen, und dazu gehören wir, von diesem Tod belastet, werden von ihm ergriffen und können ihm nicht ausweichen. Alle Nachkommen Adams sind Kandidaten des Todes. Das ist unsere Bestimmung von dem Moment an, wo wir in diese Welt hineingeboren werden. Der kann kein Mensch ausweichen. Und nun geschieht Ostern. So wie Adam der Prototyp des dem Tode verfallenen Menschen ist und Christus der Prototyp des neuen Lebens, so sind jetzt alle die, die sich an Christus hängen, die von ihm ergriffen werden, hineingerissen, hineingenommen in diese neue Existenz des neuen Lebens. Paulus sagt nicht, wie dieses neue Leben aussieht, aber er betont, wir werden lebendig gemacht. Und darum kann man nur staunen und singen, Christ ist erstanden, Halleluja. Aber es geht noch um mehr. Paulus lässt den Blick weiterschweifen. Die Auferstehung Jesu ist der Auftakt der letzten Dinge. Das Signalhorn wird geblasen. Schaut hin, ihr könnt weiter schauen als nur auf eure Existenz und eure Zukunft. Ihr schaut auf die Zukunft dieser Welt, dieser Schöpfung und allem, was Gott gemacht hat. Wenn Jesus wiederkommen wird als Herr und König, dann werden die auferstehen, die zu ihm gehören. Manchmal versuche ich mir das ein bisschen vorzustellen, aber ich scheitere da immer dran. Ich weiß nicht, wie das aussehen wird. Es gibt ja so eine alte Tradition, ich weiß nicht, ob das hier in Ratzeburg jetzt auch passiert ist, dass am Ostermorgen ein Posaunenchor auf den Friedhof geht und dann Osterlieder singt oder bläst. Das ist doch spannend, oder? Über den Gräbern. Da, wo Menschen hingehen und sagen, du bist nicht mehr da. Es gibt jetzt nichts mehr, wo ich sagen würde, da ist noch etwas von Leben. Vielleicht in meiner Erinnerung, in meinem Herzen irgendwie, aber das ist ja nicht so richtig zu greifen. Da stellt sich dann der Posaunenchor hin und ruft, singt, bläst, Christ ist erstanden. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und manchmal stelle ich mir vor, am großen Tag Jesu steht dann alle Posaunenchöre der Welt auf den Friedhöfen und irgendwie gehen die Gräber auf. Aber das ist ein bisschen gruselig manchmal in Gedanken und Vorstellungen. Ich weiß nicht, wie es wird. Aber es wird. Es wird. Es werden die auferstehen, die er erworben hat, die zu ihm gehören. Ihr seid durch sein Leiden erkauft, heißt es. Ihr seid verbunden wie Glieder einem Körper oder wie Reben dem Weinstock mit ihm. Und darum werdet ihr bei seiner Wiederkunft Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Und der nächste Gipfel lautet, danach das Ende. Ups, danach das Ende, nein, es ist das Ende dieser Wirklichkeit, aber der Beginn der neuen Wirklichkeit. Jesus hat mit seiner Auferstehung die Grenzen von Raum und Zeit durchbrochen. Er wird auch ihr Ende bestimmen. Wann das ist, schauen wir mal. Das weiß Gott. Aber dann werden wir alle vor Gott offenbar. Jeder von uns, unsere Familien, unsere Freunde, unsere Nachbarn, alle, die je gelebt haben, werden vor Gott offenbar. Das heißt, es wird deutlich, wer sie sind und wozu Gott sie bestimmt hat. Und wie das sein wird, ja, dann werden richtig alle Posaunen geblasen. Der große Triumph in Gottes Herrlichkeit. Seine Liebe wird erzählbar. Der Heilige Geist wird uns erleuchten und Gott wird der Richter aller Gedanken, Worte und Taten sein. Und ihr Lieben, es gibt noch eine Steigerung, es gibt noch mehr. Nicht nur die Menschen, auch alle Mächte werden Gott endgültig unterworfen. Die widergöttlichen Kräfte haben durch Kreuz und Auferstehung schon ihre letzte Wirkmacht verloren, sind schon besiegt. Aber wenn Christus wie ein König herrscht und alle, die sich ihm widersetzen, werden dann, wie heißt es hier in dem Psalmwort schon, zum Schemel seiner Füße gelegt. Wer in diesem Leben zu stolz war, sich von Jesus dienen zu lassen, wird sich dann tief beugen müssen. Vor ihm hat nur Bestand, wer sich ihm anvertraut. Und am Ende wird Jesus alles in die Hände Gottes übertragen, also eine himmlische Machtübertragung. Gott wird alles in allem sein. Eine Höhe, eine Wirklichkeit, die nun wirklich alles, alle unsere Denkfähigkeit, alle unsere Möglichkeiten, sich was auszumalen, übersteigt. Aber im Licht der Auferstehung dürfen wir es jetzt schon ahnen. Die Auferstehung Jesu, der Ostermorgen, ist das erste Aufflammen dieser großen Herrlichkeit. Ein kleines Aufblitzen nur für uns, aber es lässt schon ahnen, was kommen wird. Seit Ostern leuchtet Gottes Auferstehungslicht hell und dauerhaft. Ihr Lieben, wir leben mit diesem Licht, unter diesem Licht des Ostermorgens, unter dieser Perspektive, dass auch unser Leben schon hineingestellt ist in diese neue Wirklichkeit, auch wenn sie noch nicht, ja, wenn sie eben nur aufleuchten kann. Und das ist das Spannende für den Rest dieses Jahres bis nächstes Jahr Ostern. Nicht Karfreitag, also der Tod ist unsere Perspektive, sondern wir sind hineingestellt in Gottes neues Licht. Und das denkt bitte mit und denkt durch, wenn ihr aus diesem Gottesdienst rausgeht und wenn, in Anführungsstrichen, das normale Leben wieder beginnt. Wir leben werden angeleuchtet vom Osterlicht. Und alles Tun und Denken darf davon durchstrahlt sein. Das heißt nun nicht, dass alles wunderbar und schön ist, aber es wird schon beglänzt und bestrahlt und durchgemacht mit dieser Perspektive. Wenn wir unser Leben leben, dann so, als Christenmenschen. Und das kann durchschlagende Kraft haben. Darum am Ende nur ein kleines Beispiel. Einem afrikanischen Christen wurde durch eine Krankheit eins seiner Kinder genommen. Und wie das dann so ist bei Eltern und in Familien, die Trauer ist groß. Wie könnte es auch anders sein? Und doch waren sie zugleich getröstet durch die Hoffnung auf das ewige Leben. Und auf das Grab des Kindes setzte der Vater ein ganz schlichtes Holzkreuz und schrieb darauf: Der Tod hat keine Hände. Und als er dann überrascht gefragt wurde, was die Inschrift bedeuten sollte, gab der Vater zur Antwort: Ich weiß, dass der Tod meine Tochter nicht wegnehmen und auf ewig festhalten kann, sondern ich werde die Tochter bei Jesus wiedersehen. Der Tod hat seit Ostern keine Hände mehr. Nein, der Tod hat keine Hände mehr. Er kann dieses verstorbene Kind nicht halten, er kann uns nicht halten, auch nicht schon in diesem Leben. Alle Todesmächte sind entmachtet und wir leben unter dem hellen Osterlicht. Amen.